Im Aufbruch aus Ägypten erleben die Israeliten wunderbare Befreiungshandlungen und doch geraten sie bald an einen Ort ohne Wasser, ein Moment, der offenbart, wie schnell Kenntnis von Gottes Taten in Vergessenheit und Misstrauen umschlagen kann. Die Szene zeigt nicht nur historische Schwäche, sondern spiegelt unsere heutigen Prüfungen, wie Trockenphasen in Gemeinde, Familie oder Leitung das Herz offenlegen und die Frage aufwerfen, ob wir Gottes Gegenwart wirklich als Gewissheit empfinden. Gottes Gegenwart bleibt, unser Vergessen macht sie wirkungslos. Vor dem inneren Auge steht ein seltsames Bild, mitten im Aufbruch lag die Säule, die sich zwischen Himmel und Erde hob, und doch klagte das Volk über Durst. Beobachtung und Text treffen hier zusammen, das Sichtbare, die Wolke, das Wunder des Auszugs, die Gaben des Himmels, konnte die Herzen der Menschen nicht zur Ruhe bringen. So heißt es in 2. Mose Kapitel 17 Verse 1 bis 2, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir trinken. Dieses Wort legt frei, wie leicht äußere Theophanien ohne innerliches Vertrauen zur Kulisse werden. Während die Kinder Israels mit Mose stritten und den Herrn versuchten, stand mitten unter ihnen die Säule, die sich zwischen Erde und Himmel erhob. Und ausgerechnet in der Gegenwart dieser Säule beschwerte sich das Volk bei Mose. Die Deutung dieses Widerspruchs führt in die Tiefe, Gottes Gegenwart ist nicht automatisch gleichbedeutend mit erlebter Verlässlichkeit. Die Säule war real, aber der Glaube blieb oft Theorie, die Erinnerung an Gottes Wege erwies sich als brüchig. Psalm 103, 7 erinnert daran, dass Gott seine Wege Mose kundtat und seine Taten den Söhnen Israel, doch die Kenntnis vergangener Taten ersetzte nicht das lebendige Vertrauen. Die Konsequenz ist theologisch und existenziell, Gottes Nähe kann uns begegnen und doch ohne Wirkung bleiben, wenn das Herz nicht von Treue erfüllt ist. Das ist keine Anklage gegen Erfahrung, sondern ein sanfter Hinweis auf den inneren Raum, den Vertrauen ausfüllen muss. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir trinken. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Es ist tröstlich und zugleich fordernd zu sehen, dass Gottes Treue nicht von unserer Erinnerung abhängt. Wo Gedanken und Gefühle leerlaufen, bleibt Gottes Wirken nicht verloren, vielmehr lädt die Erkenntnis unseres Vergessens zu einer leisen Rückkehr ins Staunen ein. Die Gewissheit, dass Gott seine Wege kundtut, gibt Raum zur Hoffnung, Erinnerung kann neu wachsen, und in dieser wachsenden Erinnerung findet das Vertrauen seine lebendige Nahrung. Wenn Leiter versagen, die Ernsthaftigkeit, Gottes Verwaltung nicht zu berühren. Die Szene am Felsen in 4. Mose offenbart, wie Führung unter Druck fehlgehen kann. Mose, der Mann, der Gottes Wege kannte, reagierte mit Zorn und schlug den Felsen zweimal. Die Schrift berichtet nüchtern von dem Geschehen und der darauf folgenden göttlichen Antwort, 4. Mose Kapitel 20 Verse 11 bis 12 heißt es, und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal, da kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das historische Urteil ist hart und lässt die Tragweite eines Führerversagens erkennen. Christus, durch den Felsen versinnbildlicht, sollte nur einmal geschlagen werden, doch Mose versagte, als er den Felsen ein zweites Malachi schlug. Christen im Laufe der Jahrhunderte haben dasselbe getan und damit Christus faktisch erneut gekreuzigt. Die theologische Deutung berührt das Herz der Verwaltung Gottes, Christus, der durch den Felsen typologisch dargestellt ist, ist einmalig als das vollbrachte Opfer. Ein wiederholtes Erneutkreuzen, sei es durch Unmut, theologische Verflachung oder Leitungspraxis, die das Heilige verwässert, beschädigt die Ordnung, in der die Erlösung gehandhabt wird. Die Sanktion gegen Mose und Aaron verweist nicht nur auf individuelle Schuld, sondern darauf, wie empfindlich die göttliche Heiligkeit auf das Verhalten von Leitern reagiert. Aus dieser Einsicht folgt eine Nachdenklichkeit über das Gewicht von Wort und Tat in jeder Verantwortung gegenüber Gottes Gemeinde. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal, da kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. In der Bedrängnis riefst du, und ich befreite dich. Ich antwortete dir im Donnergewölk. Ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Die Strenge, die das biblische Ereignis zeigt, wirkt nicht ohne Erbarmen, sie mahnt zur Ehrfurcht vor Gottes Verwaltung und lädt dazu ein, Leitung demütig und verantwortet zu leben. Es bleibt tröstlich, dass Gottes Heiligkeit zugleich ein Rahmen für sein gnädiges Handeln ist, eine Mahnung, die bewahrt und nicht zerstört, weil sie die Wirklichkeit des Erlösten bewahren will. Trockene Zeiten enthüllen Mangel, die Antwort ist Gemeinschaft mit dem gesalbten Christus. Dürrezeiten in Gemeinde und persönlichem Glauben legen etwas Offenkundiges bloß, wo kein lebendiges Wasser fließt, offenbart sich ein Mangel an wirklicher Gemeinschaft mit Christus. Die biblische Typologie verbindet den Felsen unverschwommen mit dem Herrn. 1. Korinther Kapitel 10 Vers 4 stellt klar, dass sie aus einem geistlichen Felsen tranken, und der Fels war Christus. Dieses Bild führt weit über einen bloßen historischen Bericht hinaus. Es zeigt, dass die Quelle des Lebens nicht abstrakt ist, sondern in der realen Person Christi liegt. In einer späteren Botschaft werden wir sehen, dass lebendiges Wasser nur dann aus uns hervorgehen kann, wenn wir mit Christus eins sind darin, geschlagen zu werden. Er ist geschlagen worden, und auch wir müssen geschlagen werden. Wenn wir in dieser Angelegenheit nicht mit ihm identifiziert sind, kann das in uns lebendige Wasser nicht herausfließen. Wenn das Wasser versiegt, ist es eine Einladung zur Reflexion über das innere Verhältnis zu dem Geschlagenen. Die lebendige Quelle entspringt gerade dort, wo die Gemeinde und die Einzelnen mit dem gesalbten, leidenden Christus eins werden, nicht, um Leiden zu verherrlichen, sondern um aus der Bezeugung seines leidenden, erlösenden Werkes Leben zu empfangen. In diesem Sinne ist geistliches Trinken nicht nur Information, sondern Atmen. In der lebendigen Gemeinschaft mit dem geschlagenen Herrn beginnt das Wasser wieder zu fließen und bringt Frucht, die tiefer geht als bloße Praxis. Und alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels war Christus. Angesichts geistlicher Dürre bleibt die Hoffnung nicht theoretisch, die Quelle ist vorhanden, und das Geheimnis besteht im Einlassen auf die Wirklichkeit des Geschehenen mit Christus. Diese Erkenntnis weckt Zuversicht, nicht als schnelle Lösung, sondern als steter Ruf zur Anteilnahme an dem, was Christus ist. So öffnet sich die Perspektive, dass aus dem geteilten Leben mit dem Gesühnten neues Wasser aufsteigen und das Gemeindeleben beleben kann. Herr Jesus, du bist die geschlagene Quelle des Lebens, schenke uns Einsicht in unser Misstrauen, reinige unsere Unzulänglichkeit und füge uns in die Gemeinschaft mit dir, damit aus unseren Herzen lebendiges Wasser fließt. Erweise deine Gnade denen in Leitung und Gemeinde und erfülle uns mit dem Geist, damit wir standhaft in deiner Wahrheit bleiben. Amen.